Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir als Gast Daniel Philipp. Er ist Unternehmer, Sportökonom und Gast in unserem Podcast. Ja, Daniel, magst du dich vielleicht nochmal selbst ein bisschen vorstellen?
Ja, danke für die Einladung, Ivan. Genau, ich heiße Daniel, bin 37 und bin aus dem Rheinland. Und ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Sportökonom und auch Gründer. Ist ja richtig. Ich hatte eine Physiotherapiekette aufgebaut und liebe es einfach sehr aktiv zu gestalten und mit einem Team zu arbeiten. Ja.
Genau, du hast schon erwähnt, du hast eine Physiotherapiekette aufgebaut und du bist Sportökonom. Wie passt das zusammen? Warum Physiotherapie? Wieso bist du überhaupt da reingestiegen?
Es gibt mehrere Gründe. Also zum einen war ich Leistungssportler in der Leichtathletik und sehr früh verletzt. Das heißt, das Thema Physiotherapie war von Anfang an leider ein ständiger Wegbegleiter. Und auf der anderen Seite nicht leider, weil ich immer wieder gemerkt habe, wie faszinierend dieser Beruf ist. Ich habe 2007 Sportabi gemacht und dann gab es die Entscheidung, okay, in welche Richtung gehe ich? Gehe ich Richtung die Physiotherapie, Ausbildung oder doch in den sportlichen Bereich? Und damals war der physiotherapeutische Beruf für mich nicht möglich zu erwerben, einfach aus finanziellen Gründen. Und habe mich dann für den anderen Weg entschieden. Mhm. Habe dann erst noch eine Ausbildung gemacht als Sozialversicherungsfachangestellter bei der Berufsgenossenschaft. Habe dort noch einen Background und habe dann ein Studium begonnen, ein duales, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement im Bereich Sportökonomie. Mhm. Und habe dann angefangen, mein erstes Unternehmen zu gründen im Bereich Personal Training. Mhm. Und aber ich hatte durchgehend immer im Kopf, irgendwann möchte ich was mit Physio machen. Ganz ehrlich, ich hatte nicht gewusst, dass ich was mit Physio machen kann, weil mein Beruf ja in dem Fall nicht der Physiotherapeut war. Mhm. Bis ich dann jemand von einem Physiotherapeutenverband kennengelernt hat, die gesagt hat, nee, du brauchst einen fachlichen Leiter. Mhm. Und so haben wir das dann aufgebaut. Und so begann dann die Reise der Physiotherapie 2019. Mhm.
Ja, das ist ein sehr spannender Weg. Du hast auch etwas erwähnt, es war damals finanziell nicht möglich, Physiotherapie zu machen. Davon kann ich auch ein Lied singen, weil ich habe ja Physiotherapie-Ausbildung gemacht und man musste dafür tatsächlich auch selber bezahlen.
Genau.
Und das ist teuer, weil du hast ja die Unterhaltskosten, Miete, Ausbildung und du bekommst kein Geld, auch wenn du Praktikas machst.
Genau.
Man wird schon ein bisschen ausgebeutet in dem Beruf. Wahrscheinlich das hat sich auch ein bisschen davon abgehalten.
Genau, also es war ganz klar die Frage, wann kommt der Return on Invest? So kalkülmäßig habe ich das nicht gemacht, aber es war halt relativ einfach zu sagen, naja, jeden Monat muss ich 500 Euro bezahlen, plus, was du sagst, die Unterhaltskosten.
Ja.
Ich hatte jetzt nicht vorgehabt, noch sehr, sehr lange zu Hause zu wohnen. Meine Eltern hätten mich da auch unterstützt, aber wie gesagt, allein die monatlichen Kosten waren zu viel. Plus mit dem Gedanken natürlich, was kommt hinten raus nach der Ausbildung. Ich hatte ja gesagt, ich hatte 2007 Sportabi gemacht, also 2010 wäre ich mit der Ausbildung fertig gewesen. Ich weiß halt nicht mehr ganz genau, aber realistisch wäre irgendwie was zwischen 1,6 und 1,7 brutto gewesen. Das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie nicht kompatibel. Versus ich mache eine Ausbildung, wo ich schon 700, 800 Euro bekomme. Schon ausziehen kann, mein Leben gestalten kann und etwas mehr hinten raus. Ich würde aber schon sagen, dass ich das gerne gemacht hätte und glaube dennoch, dass ich den Weg über die Sportökonomie dann das Studium doch in die Physio wieder reingebracht habe, bekommen habe. Ja.
Du hast ja, sage ich mal, durch Zufall mit dem Gespräch mit dem Kollegen von dem VPT-Verband mitbekommen, dass man ja doch...
Das war damals die IFK.
Oder IFK, ja. Verbände, kann man ein Lied von singen.
Ja.
Und zwar, hast du irgendwas in der Physiotherapie gesehen, auch aus der Unternehmersicht, was sich gelohnt hat? Was war das? Also was hast du darin gesehen?
Naja, als wir 2019 oder 2018 begann ja natürlich der Gedanke mit einer eigenen Praxis auch, um ein Komplementär zum Personal Training zu bauen. Also es waren mehrere Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben. War der Ansatz, wie schaffen wir es aktive Therapie? Wie schaffen wir es, Therapeuten so zu gewinnen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie eine Vision haben, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht ausgebeutet.
Ja.
Und das war die gesamte Idee dahinter. Mhm. Und wie schaffen wir eigentlich ein System, dass der Therapeut sich ausschließlich auf seinen Job gut konzentrieren kann und nicht noch abrechnen muss, am Anfang arbeiten muss, oder. Mhm. Und das war die Grundidee von unserer Praxis.
Mhm. Kannst du deine Vision genau definieren? Sag ich mal in 2-3 Sätzen von der Daniel Philipp Physiotherapie. Kannst du die Vision definieren?
Ja, also unsere klare Vision war, wir wollen Menschen einen Schritt näher zu ihrer persönlichen Gesundheit bringen. Mhm. Das stand über allem. Mhm. Immer einen Schritt näher. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, also unsere Vision, das war für die Patienten natürlich. Mhm. Aber natürlich haben wir auch für uns einen Auftrag gesehen im Bereich der Physiotherapie, was die Therapierenden betrifft.
Ja.
Und das war es auch, Rahmenbedingungen für uns, was in unseren Möglichkeiten möglich war, zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen, zu arbeiten.
Mhm. Dein Hintergrund ist ja eher in dem Sportbereich, ne? Mhm. Sportökonomie, ja. Personal Training. Wie genau hast du diese Aspekte in die Physiotherapie mit reingebracht? Weil die normale Rehabilitation ist ja doch ein bisschen anders als, sage ich mal, Personal Training.
Genau, also wir haben natürlich sehr, sehr viele, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Kunden oder Patienten. Für uns ging es aber auch darum, wie schaffen wir es, den Therapeuten einen aktiven Bereich zu gestalten. Ich meine, wir sind jetzt hier in einer wunderschönen Physioschule, mehr aktiv geht gar nicht, also es gibt hier ganz tolle Aspekte hier. Und auch das haben wir versucht, in unseren KGG-Bereich zu integrieren, durch gute Geräte, durch eine großzügige KGG-Fläche, so dass der Therapeut wirklich aktiv arbeiten kann und dem Personal Training ja näher kommt. Ich habe gerade KGG gesagt, das heißt, wir haben natürlich schon geguckt, dass wir auch 3er-60-Minuten-Gruppen bauen, so dass du nicht immer 20-20-20 hast. Mhm. Und das kommt dem Personal Training dann schon näher. Mhm. Man muss das schon differenzieren. Nichtsdestotrotz, das war die Idee dahinter.
Mhm. Ja. Gab es für die Patientin, wenn sie jetzt fertig waren mit der Rehabilitation, auch ein, sage ich mal, Programm nach der Behandlung?
Ja.
Selbstzahlerbereich oder ZPP-Kurse?
Genau. Ja und nein. Also als wir 2019 begonnen haben, Personal Training haben wir immer irgendwie angeboten. Aber auch wir haben uns natürlich weiterentwickelt und wir haben jetzt zum Beispiel mit Therami eine Kooperation gehabt von der Firma Pino, wo wir dann auch Anschlussprogramme noch möglich machen. Mhm. Mit Blackroll gibt es einen ZPP-Kurs und es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, auch in-house mit verschiedensten Kursen. Genau.
Du hast ja ein ziemlich großes Unternehmen aufgebaut, ne? So um die 80 Mitarbeiter, wenn ich jetzt nicht falsch bin.
Ja, ein paar mehr sind es doch.
Sind es mittlerweile ein bisschen mehr.
Ja.
Wie war für dich der Plan? Also wolltest du sofort Standort und viele Therapeuten an einem Ort haben oder war das Ziel, viele Standorte aufzubauen?
Mhm.
Und ich meine, Personalgewinnung ist auch immer ein Thema.
Mhm.
Wie bist du mit dem Problem umgegangen und wie hast du das strategisch angepackt?
Also grundsätzlich hatten wir intern eine Vision 25-25, also bis 2025 25 Praxen zu öffnen. Die war sehr ambitioniert, die haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das war doch ein bisschen hochgegriffen.
Mhm.
Am Ende sind es jetzt 10 Standorte.
Mhm.
Wie sind wir mit der Herausforderung umgegangen, Personal zu gewinnen? Ich glaube, am entscheidendsten ist natürlich, das auf sich aufmerksam zu machen und natürlich etwas anders, besonderer zu sein. Und das war das, was ich meinte, mit sehr schönen Räumlichkeiten. Mhm. Wir haben immer Wert gelegt auf, wenn es möglich war, räumlich mit bodentiefen Fenstern, also viel Helligkeit, Frischluft. Wie gesagt, modernste Therapiegeräte. Und ich glaube, das spricht dann auch nur räumlich und natürlich dann auch fachlich und top kommt das hinzu, dass wir einfach Top-Therapeuten versucht haben zu gewinnen, die dann auch unsere jüngeren Therapeuten an die Hand genommen haben und die dann auch mitentwickelt haben, so würde ich sagen. Das war so ein bisschen der Weg. Ne? Und natürlich bin ich ein sehr untriebiger Mensch. Jeder, der mich länger kennt, weiß, dass ich Jetzt sitze ich hier relativ ruhig auf dem Stuhl, aber also in der Regel bin ich jemand, der schon aktiv ist.
Sehr aktiv.
Und bin überall und nirgends gewesen, um uns bekannt zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, der ganz wichtig ist, dass wenn man eine Physiotherapie aufbaut und das egal, ob man ein oder 10 Praxen hat, man muss um sich werben, man muss nicht nur Patienten gewinnen, sondern auch Therapeuten gewinnen.
Ja.
Und das muss gematcht werden. Mhm. Ist ja auch eine Herausforderung. Ich hatte letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, ich habe 3 Therapeuten, aber ich habe nicht so viele Patienten auf einmal. So, also auch das muss ja organisch wachsen.
Richtig.
Gleichwohl muss man darüber nachdenken, okay, kann sein, dass einer kündigt, vielleicht jemand schwanger wird oder. Also man hat nur ein gewisses Risikomanagement, muss man auch abwägen. Mhm. Und genau so bin ich da, so sind wir da an die Sache gegangen.
Du hast ja die Physiotherapiekette nach deinem Namen benannt. Warum hast du die Entscheidung getroffen, die Physiotherapiekette mit deinem Namen zu verbinden? Weil viele benennen das einfach mit Fantasienamen oder Straßennamen, sonst was.
Ja.
Warum kam die Entscheidung, es mit deinem Namen zu benennen?
Relativ leicht zu beantworten. Wir haben 2011 habe ich alleine das Unternehmen im Bereich Personal Training gegründet. Die Idee war, wie gesagt, mein Studium damit zu finanzieren. Und ich hätte nicht gedacht, dass dann so viel dann im Anschluss daraus entsteht. Und damals war es dann relativ einfach, 2 Kreise, Daniel Philipp und ich stehe für meinen Namen, für Qualität. So, das war die Grundidee. Und als wir dann 2019 die Physiotherapie gegründet haben, war die Überlegung, naja, wir wollten in erster Linie erstmal eine Praxis machen und dann hinterher raus hat sich die Vision daraus entwickelt. Und wir hatten ja einen relativ großen Kundenstamm im Bereich Personal Training in Köln und in Düsseldorf. Ja, die erste Praxis war in Düsseldorf, wo wir auch ursprünglich herkommen. Das heißt, da war es aus unserer Sicht naheliegend zu sagen, Daniel Philipp Personal Training kennt man. Wenn man jetzt noch Daniel Philipp Physiotherapie kennt, verbindet das miteinander und somit ist es klar, die Qualität aus dem Personal Training findet man auch in der Physiotherapie wieder. Wir haben uns keine Gedanken darum gemacht, ehrlich gesagt, einen anderen Namen zu wählen. Andererseits, dieser Gedanke kam dann doch relativ schnell. Wir hatten ganz kurz was mit dem Bereich Atrius Physiotherapie, haben dann aber gemerkt, oh, wir müssen doppeltes Marketing fahren. Ja. Und mussten uns entscheiden und haben uns dann für eine Physiotherapie weiterhin entschieden. Für mich persönlich ist es Fluch und Segen zugleich. Wenn es gut läuft, dann ist es auch okay. Ich habe aber auch Patienten, die mich privat bei Instagram anschreiben oder man erntet auch negative Folgen, das muss man einfach wissen. Wenn ich jetzt nochmal neu gründen müsste und dürfte, dann würde ich das nicht nochmal meinen Namen versehen, weil auch die Skalierbarkeit und die Abhängigkeit von mir als Person deutlich größer ist.
Ja, ja. Du sprichst auch immer wieder von wir, wenn du über die Praxen sprichst. Klar steckt ein Team dahinter. Wer hat dich auf dem Weg am meisten unterstützt und am meisten geprägt in der Gründung und in der Entwicklung von der Physiotherapiekette?
Ja. Also im Wir meine ich in erster Linie meinen Geschäftspartner Markus, der das Unternehmen auch heute leitet und natürlich auch ein großes Team im Hintergrund, das darf man nicht vergessen. So eine Kette baut man A nicht von jetzt auf gleich auf und B auch der Transfer von vielen Themen geht nur im großen Ganzen. Und ich persönlich und wir insgesamt haben 5 Kernwerte. Die uns ganz, ganz wichtig sind. Da ist Team ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten uns und mich persönlich noch weiter begleitet. Ich habe jetzt keinen Master-Mentor im Bereich Physiotherapie gehabt, sondern es hat sich so peu à peu entwickelt. Da muss man ein bisschen zeitlich noch schauen. Wir haben die erste Praxis November 19 eröffnet. März 2020 war Corona. Das heißt, wir haben uns auch ganz kurz mit dem Thema Physio intensiv beschäftigt und dann waren wir ganz lange mit Covid beschäftigt, Notfallpläne und zu schmieden und das ist uns auch gelungen. Nichtsdestotrotz war es immer der Aspekt, peu à peu zu lernen. Also ich habe dann zum Beispiel Carsten Boss kennengelernt von der Firma Pino, der mir einige Aspekte noch mit auf den Weg gebracht hat. Dann gab es Physioschulen, die uns an die Hand genommen haben. An der Stelle kann ich Daniel Wegen hier erwähnen. Vom IFK gab es Beteiligte. Und so, ich sag mal, hat sich mühsam das Eichhörnchen ernährt. Ja. Und aber ich persönlich, auch das aus der Retro-Perspektive, würde ich sagen, es ist schon sinnvoll, einen Coach zu haben, wenn man sich selbstständig machen möchte, wenn man wachsen möchte. Wie so ein Trainer von außen, der sagt, pass auf, ihr spielt, ihr müsst die Tore schießen, aber ich stehe außen und habe den Überblick. Das hatte ich in der Form so nicht. Nichtsdestotrotz, da möchte ich auch noch eine Sache erwähnen, hatten wir eine Investorin, Dr. Petra Becker, die auch Physiotherapien in ihren Reha-Zentren hat und die auch immer für uns eine gute Ansprechpartnerin war und ist.
Du hast ja schon dein Investment erwähnt. Wie kam es zum Investment? Hast du sie schon früher kennengelernt oder ist sie auf euch zugekommen?
Nee, die Petra kannte ich aus einem Unternehmerverbund, Entrepreneur Organization. Und genau, sie war vorher schon in einem anderen Unternehmen von uns noch investiert, im Bereich B2B, im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und als wir hier von unserer größeren Idee erzählt haben, vom Bereich Physiotherapie, wir hatten noch ein großes Fitnessstudio, das kam on top dazu, hat sie gesagt, hey Jungs, das ist eine geile Idee, das ist ein Markt und lasst uns da weitermachen. Ja. Und hat uns immer super großartig unterstützt.
Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen Weg, die einzelne Praxis auf viele Standorte zu skalieren. Was waren so die größten Learnings? Was hast du für dich persönlich und vielleicht auch für andere, die den Podcast schauen, was kann man daraus mitnehmen?
Boah, Standort ist King. Also wir hatten zum Beispiel in Köln eine lange Zeit echt eine Herausforderung, Patienten zu gewinnen. Und wir haben es in Köln nicht so richtig verstanden, mitten in Ehrenfeld. Heute eine echt gut laufende Praxis, nichtsdestotrotz. Lange viel Baustelle, Straßen waren teilweise gesperrt, schlechte Sichtbarkeit durch Bauzäune und sonstiges. Das ist ein Aspekt. Also schaut man, wenn man eine Praxis gewinnt und die von neu gründet, das ist ja auch was anderes bei einer Übernahme, muss man ja auch ein bisschen schauen, das ist auch nochmal ein ganz anderes Setting, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass nicht irgendwie, das hat man häufig, im Erdgeschoss geht die Physiotherapie als erstes rein und dann wird das zweite, dritte, vierte peu à peu gebaut. Man lebt aber mit dem Drumherum anderthalb Jahre in einer Baustelle, was in einem Physiotherapie-Kontext schwierig ist. Also das war ein Learning. Die andere Learning ist, Ausstattung hochwertig zu machen, wir haben es teilweise ein bisschen übertrieben mit Megaböden, die 40.000 Euro gekostet haben, aber gemerkt haben, da legt der Patient und auch ehrlich gesagt der Therapeut dann doch nicht den Wert drauf, den wir vielleicht dachten. Also da einfach gucken, Kosten nutzen, zu arbeiten. Ich habe es vielleicht doch einen Schritt weniger zu investieren am Anfang und dann peu à peu nachzuinvestieren. Und dann auch schon der Mietpreis. Also es ist natürlich ein bisschen die Herausforderung, bin ich in der Stadt oder bin ich auf dem Land? Aber gleichwohl ist der Mietpreis, das sind Fixkosten, die kriege ich nicht raus. Und man bindet sich in der Regel ja über mehrere Jahre für einen Mietvertrag. Und da einfach zu schauen, gut zu verhandeln, aber auch zu gucken, muss es, ich hatte mal mit Unternehmern aus München gesprochen, die zahlen da wirklich 30, 35 Euro Miete pro Quadratmeter. Das ist eine Menge. Überlegen, dass wir an GKV, egal ob auf dem Land oder in München, den gleichen Betrag kriegen, dann kann man sich ausrechnen, relativ leicht, dass die Kosten dort so viel höher sind, dass ich deutlich mehr Therapie anbieten muss, um überhaupt auf das gleiche Level zu kommen. Ne? Ja. Natürlich hat man da auch eine höhere Privatversichertenquote, aber dementsprechend auch mehr Mitbewerber auf einer Fläche. Also das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben ganz klar gesagt, wir gehen in die Städte. Bis auf Gummersbach haben wir das auch schließlich gemacht. Hatten aber dadurch deutlich mehr Wettbewerb, hatten aber auch für uns eruiert, dass wir mehr Therapeuten gewinnen können, weil aus unserer Erfahrung nach war es schon so, dass Therapeuten eher auch in der Stadt wohnen als auf dem Land. Gummersbach, gutes Beispiel, gibt es eine große Physioschule. Dort haben wir trotzdem sehr viele Therapeuten bekommen. Mhm. Also auch das wäre ein neuer Aspekt, wenn ich jetzt nochmal zurückblicken kann. Wo sind Physioschulen? Wo siedeln wir uns an?
Ja.
Nämlich da im Umkreis der Physioschulen. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt hier mit X-Physioschule gerade, wo wir gerade sind, da weiß ich, die machen jetzt in Bad Neuenahr, Ahrweiler ja, neue Physio- und Ergo-Schule auf. Ich weiß nicht, wie viele Physiotherapiezentren es da gibt, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen, da in dem Kontext jetzt zu gründen, weil natürlich da in den nächsten Jahren viele Schüler zum Abschluss kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Du hast schon erwähnt, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt eine Praxis neu gründet oder erwirbt, kauft. Was ist der Unterschied?
Also ich kann den Unterschied groß erklären, ich muss aber ehrlich zugeben, wir haben nur gegründet. Also wir hatten uns mit Übernahmen hier und da mal beschäftigt, haben es aber nie gemacht. Ich habe aber eine Menge mitbekommen von Mitbewerbern, die auch größeren Stile gekauft haben. Ich glaube, die Integration und die Identität ist ein großes Thema.
Ja.
Ja, also ich sag mal, die räumliche Ausstattung neu zu gestalten, das ist ein finanzieller Aspekt und das ist ein baulicher Aspekt. Das ist alles relativ leicht, glaube ich, umsetzbar. Was aber nicht so leicht ist, wenn Patienten und Therapeuten ein neues Gesicht bekommen, ja, und da auf einmal alles auf links gedreht wird, dass die dann sagen, ja, die Pille schlucken wir jetzt einfach mal so weiterhin. Das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, das braucht Zeit, das braucht Geduld und dementsprechend auch ein gewisses finanzielles Polster, weil man muss schon damit rechnen, dass man teilweise auch neuen Patientenstamm oder auch einen Therapierenden dazu gewinnt und auch welche verliert. Und das war für uns immer ein Aspekt, zu sagen, es sind so viele Dinge, wo wir sagen, naja, hier müssen wir ein bisschen improvisieren und hier müssen wir ein bisschen improvisieren, dass wir gesagt haben, wir gründen. Aber natürlich, wenn man eine Praxis kauft, in der Regel ist die schon positiv, das heißt, man hat einen positiven Cashflow und das sind natürlich auch Aspekte, die dafür sprechen. Ja. Sonst würden viele es ja auch nicht machen.
Was auch ein relevantes Thema ist, gerade momentan gewinnt es mehr an sage ich mal, Aufmerksamkeit, sind Fachkräfte aus dem Ausland. Habt ihr euch damit auch beschäftigt oder ist das ein Thema, wo...
Ja. Haben wir und wir haben auch viele gute Kollegen aus dem Ausland eingestellt. Da würde ich mir wünschen, dass die Regierung in dem Bereich einiges noch tut. Also ich glaube, da ist die Politik wirklich gefordert. Ich hatte die Tage noch mal einen Bericht gesehen. Also wenn wir in gewisse Krankenhäuser schauen, in Pflegeeinrichtungen schauen, das ist ein sehr politisches Thema, aber dann wird es dunkel, wenn wir Migranten, die sehr gerne nach Deutschland kommen, sehr, sehr fantastischen Job machen, sich aufopfern, dann wird es schwierig. Und in der Physiotherapie, ganz ehrlich, sind wir schon lange an dem Punkt, dass es schwierig ist. Ja. Das ist ja jetzt keine Sache, wir reden seit mit dem Fachkräftemangel bestimmt seit 5 bis 8 Jahren sehr intensiv und ich würde sagen, das ist auch schon länger ein Thema. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Visa-Thematiken eine riesen Herausforderung ist. Ja? Und wir haben Fachkräfte aus Ägypten, aus der Türkei, ich muss gerade darüber nachdenken, aus dem Kosovo-Bereich, Albanien da herbekommen. Und es gab häufig die Herausforderung mit Visa, dass man monatelang warten muss, trotz, dass wir mit Agenturen gearbeitet haben, die auch uns viel Arbeit abgenommen haben. Man zahlt dann auch eine Menge Geld für einen Therapeuten, der aus dem Ausland kommt. Die haben ein gewisses Sprachniveau, was auch wichtig ist. Und sicherlich gibt es da auch Unterschiede in der Art und Weise, wie behandelt wird. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, wenn man Ausländer einstellt. Ich bin dennoch ein großer Fan davon, weil ich der Meinung bin, dass wir jungen, motivierten Ausländern, die Chance geben in Deutschland, wenn sie nach Deutschland kommen wollen, arbeiten können. Und ich glaube, wir müssen da deutliche Schritte machen, dass es attraktiv ist, hier zu arbeiten. Und müssen Rahmenbedingungen schaffen, besonders politische, damit in dem Fall ja, das Fachkräfteproblem etwas gemindert wird. Ich will nicht sagen gelöst wird, aber gemindert wird.
Ja, ich denke, gelöst kriegen wir das nicht, aber
ja, nicht dafür. Ich glaube, eine Sache, die noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir die Rahmenbedingungen generell in der Physiotherapie verbessern. Also ich hatte ganz eben ja das Thema Verbände angesprochen. Ich weiß, dass die Verbände da dran sind, mit der Politik immer wieder in den, ja, ich sag mal, in den Clinch zu gehen und daran zu arbeiten. Ich meine, wir haben das Thema 20 Minuten, wir haben das Thema, wie viel Geld bekommen wir pro Minute oder je nachdem, ne, also wie viel Vergütung bekommen wir. Und ich glaube, da gibt es verschiedenste Aspekte, an denen wir noch verbessern können und Rahmenbedingungen setzen. Ich meine, es gibt im europäischen Ausland alleine genug gute Beispiele, wie man Physiotherapie noch besser gestalten kann. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir das schlecht machen, aber ich würde sagen, es ist das Ausbaupotenzial.
Und, ja, das Thema Direktzugang.
Ne? Genau.
Ist ja etwas, was in Holland sicher umgesetzt wird. Und da kann der Therapeut auch selber entscheiden, ob er es macht oder nicht.
Gut, ich glaube, die Blanco-Verordnung ist ein erster großer Schritt.
Auf jeden Fall.
Und,
aber es gibt ja nur für die Schulter im Moment, sprich für andere Diagnosegruppen, ist ja noch nicht...
Dennoch, glaube ich, ist ein erster großer Schritt. Ich glaube, dass wir da den Therapierenden die Möglichkeit geben, autark zu entscheiden. Ich stelle jetzt die Frage, wie geht es damit weiter?
Ja.
Und auch, nutzt man das aus? Muss man ja ehrlich sein. Also auch wir als Therapierende haben ja eine Verantwortung, dass dieses Konzept auch weiterlaufen darf. Und ich glaube, dass die Schulter dann auch erst nur der Anfang ist.
Ja, denke ich ebenfalls. Da wir schon eben die Politik angesprochen haben und es muss ja sich auf jeden Fall noch was verändern in dem System, in dem wir momentan arbeiten. Wobei, ich muss sagen, es wird ja immer die Frage gestellt, haben wir einen Fachkräftemangel oder einen Patientenüberschuss? Das bedeutet, dass wir eine immer weiter älternde Gesellschaft haben. Mhm. Der Durchschnittsalter ist ja so um die 45 zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, die Menschen werden älter und im Alter hat man auch entsprechend mehr Probleme. Siehst du hier, dass der Bedarf für Physiotherapie weiter steigen wird? Oder denkst du, dass wir hier noch andere Lösungen finden, wie wir mit dem Problem umgehen können?
Oh, das ist eine Frage, die ich so einnehme, sondern nicht mal ebenso beantworten kann. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir ein mehrschichtiges Thema haben. Ein Thema, was ich definitiv ansprechen möchte, ist, ich glaube, es gibt gar nicht so wenige Physiotherapeuten.
Ja.
Es gibt nur wenige Physiotherapeuten in ihrem Beruf. Mhm. Also wenn ich drumherum schaue, wie viele Physiotherapeuten ich kenne, die nicht mehr als Physiotherapeut tätig sind oder Vollzeit tätig sind, weil sie noch als Dozent arbeiten, weil sie für verschiedenst andere Unternehmen arbeiten oder im Sport arbeiten oder, dann muss man sagen, Klammer auf, warum? Warum sind so viele Physiotherapeuten nach einer gewissen Zeit müde von ihrem eigenen Beruf, den sie eigentlich ja gewählt haben? Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt in andere Berufszweige schaut, sieht man das so in der Spitze, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass viele Ärzte nicht mal als Ärzte arbeiten oder Polizisten als Polizisten arbeiten. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Thema.
Ja.
Ich glaube, den demografischen Wandel, der ist, wie er ist, da wird jetzt, also der Bedarf wird jetzt erstmal nicht kleiner. Also, und ich glaube, wir haben einen Fachkräftemangel, ich hatte es ja eben schon gesagt. Ich glaube, dann gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Ausländern, die sich interessieren, hier nach Deutschland zu kommen, den Einstieg leichter zu machen.
Mhm.
Aus dem europäischen Ausland ist es ja nicht so schwer, aber aus den EU-Staaten schon. Und ja, ich glaube, das ist ein Riesenaspekt, dass wir überlegen, okay, warum gehen so viele Physios raus aus ihrem Beruf und wie schaffen wir es, den Fachkräftemangel zu bewältigen, indem wir die Attraktivität des Berufs wieder steigern, indem zum Beispiel die Schulgelder wegfallen und da nachhaltig auch Therapeuten, die noch Lust haben, diesen Beruf überhaupt zu erlernen. Ich glaube, da haben wir einen Riesenfehler gemacht in der Vergangenheit. Es macht jetzt keinen Sinn, da einen Finger reinzustecken, aber ich habe es ja eben selber von mir gesprochen. Ich hätte mich interessiert für diesen Beruf, habe es dann aus finanziellen Gründen nicht gemacht. Jetzt ist der Beruf zumindest bei null in gewissen Bundesländern. Und das ist, glaube ich, schon ein Anstieg, den man sehen kann, weil ich auch schon mitbekommen habe von mehreren Schulen, dass die Absprungrate der Schüler, die dann den Beruf zu erlernen, der ist gestiegen. Also wenn man ganz genaue Quoten habe ich nicht, aber wenn jetzt irgendwie 20 Schüler in eine Klasse kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass nicht 20 am Ende den Abschluss erlangen.
Ich kann hier auch von meiner Ausbildung damals berichten. Bei uns ist ungefähr die Hälfte, also wir waren 30 und dann 15 sind abgesprungen im Laufe der Ausbildung. Und ja, der Grund, warum viele Therapeuten den Beruf nicht weiterverfolgen, weil viele nicht die Perspektiven sehen, die der Beruf eigentlich mit sich bringt. Ja. Die sehen nur die Arbeit in der Praxis. Okay, ich mache Fortbildungen, ich arbeite, aber was ist dann? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Ja.
Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir für uns erkannt haben.
Ja.
Gutes Beispiel, was du gerade nennst, ist ja dieses, okay, ich bin Therapeut, ich mache Fortbildung, MT, KGG und so weiter. Und naja, vielleicht möchte ich mich ja gar nicht selbstständig machen oder noch nicht selbstständig machen, weil ich verschiedenste Aspekte mir nicht zutraue oder noch keine Erfahrung in dem Bereich habe. Und in den wenigsten Praxen gibt es Zwischenschritte, fachlicher Leiter. Also es gibt welche, aber nicht flächendeckend. Bei uns gab es dann noch die Möglichkeit, den Regionalleiter zu werden, Qualitätsmanager. Und ich glaube, das sind Aspekte, die wir für uns benutzt haben, dass angestellte Therapeuten dennoch eine Perspektive und eine Vision haben.
Seid ihr auch dann strategisch dabei vorgegangen, diese Vision in das Unternehmen zu implementieren? Oder ist es einfach im Laufe der Tätigkeit entstanden?
Nö, also das ist schon klar strukturiert. Es begann mit dem Onboarding, ne? Onboarding-Prozess, und dann besteht aber auch groß auf der Homepage. Und also, dass wir eben nicht, wenn ein angestellter Therapeut sagt, ja, wie geht's jetzt weiter, zu seinem Chef geht, sagt so, ich möchte jetzt seine Praxis kaufen, der Chef ist irgendwie Mitte, Ende 40, das ist ja klar. Und genau da muss es einen Zwischenschritt geben. Und ich glaube schon, dass wir die Vision auch über Retreats, spezielles Führungskräfte-Seminare schon auch versucht haben, immer wieder zu entwickeln, weil ein leitender Therapeut ist dann auch eine Führungskraft für Therapeuten. Auch das sind Themen, die man nicht von der Physioschule erkennt.
Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, Retreats, Fortbildungen. Wie war die Fortbildungskultur bei der Praxiskette? Habt ihr spezifisch bestimmte Fortbildungen angeboten, auf bestimmte Konzepte einen Schwerpunkt gelegt? Oder war das eher, okay, wie schauen wir, was der Therapeut oder die Fachkraft
sowohl
möchte?
Als auch.
Genau.
Ja, also es war sowohl als auch. Natürlich hatten wir aufgrund dessen, dass wir sehr viel Wert auf die aktive Therapie gelegt haben, schon auch KGG-Fortbildungen uns gewünscht, hatten auch Inhouse-KGG-Schulungen mit über 20 Therapierenden, die dann bei uns in der Praxis dann die Fortbildung gemacht haben. Dann hatten wir ein Programm von GLAD, das ist ein Programm von der Deutschen Arzt AG, spezielles Arthrose-Programm, wo wir auch Wert drauf gelegt haben. Und dann gab es natürlich die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Therapeuten, der gesagt hat, ich möchte aber in die Neuro oder ich möchte die MT noch machen. Und das haben wir komplett zu 100% finanziert und dann auch unterstützt und haben damit gute Erfahrungen gesammelt.
In der Physiotherapie gibt es immer das Gespräch, okay, aber ist es viel hands-on oder hands-off? Bisher aus dem Bereich Personal Training. Hat es für dich einen Unterschied gemacht, ob man jetzt viel hands-on arbeitet oder hands-off, also eher aktiv oder weniger aktiv? War der Schwerpunkt mehr auf aktive Arbeit?
Ja. Also aus meiner Erfahrung war es auch so, dass die Bewerber, die zu uns kamen, auch ganz klar den Anspruch im Hands-off-Bereich hatten. Also ich meine, wir sind ja jetzt hier gerade in dem Hands-off-Bereich das ist auch eher die Zukunft. Evidenzbasiert, Physiotherapie ist aktiv und natürlich mag der Patient es auch hands-on und mag es auch berührt zu werden. Es hat sicherlich auch viele Aspekte, die dafür sprechen. Und wenn manuelle Therapie verschrieben wird, dann sollte man auch manuelle Therapie erhalten. Und, ich denke schon, dass wir den Patienten, um auch das Problem von der Frage von eben aufzugreifen, dahin bringen müssen, dass er sich auch selbst hilft und dass er eine Verantwortung für sich selber trägt. Und ich glaube, das sind Aspekte, wie wir auch den Fachkräftemangel entgegenwirken können und dem demografischen Wandel. Ja, dass der Patient nicht das Gefühl hat, ich gehe in Raum 3 und lege mich schon mal hin, sondern wir sind in so einer Fläche wie hier gerade und haben die Möglichkeit, Dinge an die Hand zu bekommen, die ich dann auch in meinem Alltag, in meinem Fitnessstudio, zu Hause integrieren kann.
Es gibt ja sehr viele manuelle Konzepte, Chiropraktik, Osteopathie, OMT etc. Wie stehst du dazu? Also klar, du kommst eher aus dem Fitnessbereich, aber habt ihr auch mit dem Gedanken gespielt, auch zum Beispiel Osteopathie in der Praxis anzubieten oder mit einem Heilpraktiker zusammenzuarbeiten?
Genau, also wir hatten mehrere sektorale Heilpraktiker bei uns. Das war aber dann eher so der Aspekt von den Therapeuten, die gesagt haben, hey, ich will den noch machen.
Ja.
Und wir hatten auch mehrere angehende oder auch zwei fertige Osteopathen. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon, weil ich das als ganzheitlich betrachte. Aber das ist mein subjektives Empfinden. Ich weiß auch, dass es da sehr kontroverse Diskussionen gibt. Und aber meine persönliche Meinung ist, ich finde es gut und wir haben es angeboten, ja.
Ich hatte auch gelesen, dass gerade Daniel Philipp, die Physiotherapiekette, auch mit dem Olympiastützpunkt zusammengearbeitet hat. Ne? Das ist ja auch eine Arbeit mit den Sportlern. Wie hat sich das unterschieden von der konventionellen Physiotherapie? Warum ist die Arbeit mit Sportlern anders?
Also ich glaube, Sportler sind per se einfach, für die ist das größte Leid, nicht zu trainieren. So, und ich glaube, da unterscheidet sich schon der normalere Patient, der sagt, ja, ich will ja trainieren oder ich muss jetzt wieder Physio oder Training machen, damit ich wieder arbeitsfähig bin. Aber es ist nicht sein Naturell. Und Profisportler, wir hatten, wie du schon angesprochen hast, wir waren ein offizielles Physiotherapiezentrum oder sind es, vom Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr. Und da sind Ruderer, Hockeyspieler, Judokas, alle dabei. Und das macht, glaube ich, einen großen Aspekt. Wir hatten ja on top einige Sportvereine begleitet, Fußball, Profifußball wie die SGS Essen beim Frauenfußball, dann Rot-Weiß Essen Fußballspieler, waren Partner von Fortuna Düsseldorf von der zweiten Mannschaft, Rot-Weiß Oberhausen und so weiter. Und haben auch sehr viele Einzelsportler auch immer wieder betreut. Und genau da sieht man immer diesen Aspekt, die brennen, die wollen unbedingt mit aller Macht. Ich sage nicht, dass der normale Patient in Anführungszeichen das nicht möchte, aber es ist natürlich auch nicht sein Beruf. Und dementsprechend geht es dann irgendwann auch wieder um das Geld. Also ein Berufssportler lebt in der Regel davon. Und wenn er nicht davon lebt, dann muss er um seine Förderung bangen, von der Deutschen Sporthilfe zum Beispiel oder Bundeswehr. Also dementsprechend waren diese Sportler mit gewissen Kader-Rankings schon immer sehr drauf bedacht, sehr viel und intensiv zu trainieren, um wieder schnell auf die Beine zu kommen. Weil Verletzungen gehören dann nicht leider zum Sport dazu, das wissen wir. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schlimm es ist, mental besonders, wenn man nicht auf dem Platz oder wo auch immer man ist, auf dem Wasser tätig sein kann.
Ja, die Herausforderung dabei ist, nicht zu viel zu machen.
Genau.
Und den Sportler das auch zu kommunizieren, dass er sich auch mal ausruhen soll.
Ja.
Habt ihr gerade in Bezug auf Regeneration auch bestimmte Konzepte gehabt, wie die Kältekammer oder Rotlicht, Bänke, oder war das eher ein Bereich, den der Patient selbst erledigt hat?
Genau, also jetzt in dem Bereich waren wir aktiv nicht. Wir hatten ein Alter-G in dem Sinne, ja, das war's. Oder wir hatten die Kompressionshosen, das waren regenerative Themen. Alter-G ist jetzt, je nachdem, eher nach Verletzungen, aber wenn jetzt zum Beispiel ein ganz schwerer Muskelkater ist, man muss trotzdem laufen, dann ist das auch eine Möglichkeit gewesen. Aber wir hatten jetzt keine Kryokammer oder Rotlichttherapie mehr.
Du hast ja sehr turbulenten, sage ich mal, Unternehmerweg hinter dir. Und jetzt, so wie es gekommen ist, bist du momentan gar nicht mehr bei Daniel Philipp tätig. Wie kam es dazu?
Ja, wie immer ist das Leben ein Wandel. Und es gab den Moment, dass ich gemerkt habe, dass ich in meinem eigenen Unternehmen meine Rolle, die ich gerne einnehme, so nicht mehr ausüben kann und möchte. Hatte das dann mehrmals auch kommuniziert. Und Ja, ich hatte auch eben ein Wertesystem angesprochen und die Werte und auch die strategische Ausrichtung, da kam ich mit meinem Geschäftspartner so nicht mehr übereinander und habe mich dann entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Mhm. Er hatte gesagt, ich will unbedingt weitermachen. Ich habe gesagt, hey, ich mache den Weg hier definitiv frei, ich werde jetzt hier nicht in den Clinch gehen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Das Unternehmen existiert weiter, die Kollegen können weiter arbeiten. Mir war es ganz wichtig, da definitiv den Weg frei zu machen. Mhm. Und ja, ich bin kein Egoist, bin ein absoluter Teammensch und bin ganz froh um die Entscheidung. Gleichwohl ist es, gibt es doch diverse Nächte oder auch Momente, wo ich dem noch nachtraue. Ich meine, ich war 14 Jahre Unternehmer. Und aber so ist das Leben und ich gucke nach vorne und bin ganz dankbar für meine neue Rolle, die ich jetzt habe. Ja.
Also wird Daniel Philipp nicht mehr zu Daniel Philipp zurückkommen. Der Weg ist abgeschlossen.
Ja.
Nun, so der Zufall auch mag, bist du momentan auch für OptaData und Sevilla tätig. Ist auch einer unserer Überschneidungspunkte gewesen. Auch der Grund, warum wir den Podcast auch zum Teil hier machen. Wie hast du es zu Sevilla und OptaData gefunden? Wie ist die Verbindung überhaupt entstanden? Ja.
Es gibt mehrere Verbindungen. Wir bei Daniel Philipp Physiotherapie waren A-Kunde bei der OptaData-Gruppe im Bereich Abrechnung. Mhm. Und nachdem ich dann allerdings öffentlich verkündet habe, dass ich das Unternehmen intern verlasse, kam ein Podcast-Kollege von dir auf mich zu, der Kilian Brätz von Praxis Vibes. Mhm. Und sagte, hey Daniel, ich habe davon gelesen, ich würde dir gerne mal den Lauritz und den Julian vorstellen von Tevea. Und so kam es dann. Haben uns getroffen, haben sehr gut direkt verstanden. Beschrieben, was sie sich wünschen, was der Weg für Tevea und noch ist. Mhm. Und das hat mich sehr angesprochen.
Ja.
Und es war der Plan, so ein bisschen einmal durchzuatmen. Und nach 14 Jahren, das zehrt auch Körner und Kräfte. Ich habe die Zeit auch genutzt, die Sommerferien mit meinen Kindern dann auch, war ich mehrmals im Urlaub, das war auch gut und bin sehr, sehr dankbar, seit September mit TWR und der OptaData-Gruppe nach vorne zu gehen. Mhm.
Nach meiner Kenntnis bist du Partnermanager bei OptaData oder TWR. Was beinhaltet die Rolle, was machst du da genau?
Es ist eine zweigeteilte Rolle. Also die eine Sache ist, dass ich mich kümmere, dass wir einen guten Zugang zu den Verbänden haben und die Verbände auch zu uns, weil natürlich die Mitglieder in den Verbänden durchaus auch Themen haben, die wir ernst nehmen und die wir angehen. Und da bin ich so ein gewisses Bindeglied. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich mich ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit auch mitkümmere, wie zum Beispiel hier in einem Podcast-Format zu sitzen. Und freue mich einfach, die Marke Tevea, OptaData, einfach noch bekannter zu machen, Ansprechpartner zu sein für Themen, die vielleicht auch nach draußen noch nicht bekannt sind. Mhm. Mir selber war nicht bewusst, wie groß die OptaData-Gruppe ist. Also wir haben nicht nur 3.500 tolle Kollegen, sondern diverse Geschäftszweige. Mhm. Und das ist jetzt nach 4 Wochen auch für mich noch sehr herausfordernd, das alles perfekt zu überblicken. Aber das zeigt mir aber einfach, was für Möglichkeiten wir haben. Und bin sehr, sehr dankbar. Jetzt die ersten 4 Wochen sind rum. Mit Lauritz, mit dem ich primär zusammenarbeite, einen extrem guten Vorgesetzten, wo ich sehr auf Augenhöhe arbeiten kann, meine Ideen reinbringen kann, sehr viel Vertrauen spüre. Ja. Bin wirklich sehr glücklich wieder und sehr dankbar.
Sehr schön. OptaData beschäftigt sich ja auch sehr viel mit der Telematik-Infrastruktur. Und gerade in der Physiotherapie, das ist die Frist 2026, dass bis dahin alle angeschlossen werden müssen, an das System. Kannst du uns vielleicht dazu ein bisschen mehr erzählen, was es genau ist und was da gemacht werden muss?
Also die Telematik-Infrastruktur ist ja vom Gesetzgeber, wie du gerade schon gesagt hast, definiert worden. Zum 1.1.26 sollen alle Praxen angeschlossen werden. Ich glaube, das du lachst schon. Wir haben ja schon Oktober. Also ich glaube, es wird eine Herausforderung, es ist ja ein Prozess. Ja. Aber ich kann nur für uns sprechen, wir unterstützen da großartig. Also ich habe jetzt auch mitbekommen, wir haben ein Unternehmen intern, ist QNACT. Und dieser ganze Prozess, den begleiten wir wirklich sehr, sehr gut mit. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil in der Optadata-Gruppe, dass wir nicht nur abrechnen können und Software, sondern auch die TI. Mhm. Und genau, ich glaube, das macht uns auch als Anbieter einzigartig. Mhm. Die TI ist halt einfach eine Kommunikationsplattform oder Kommunikationszirkel aus den verschiedensten Stakeholdern, ne? Mhm. Mit den Ärzten, ja. Mit den Apotheken, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Und ich sehe da einen riesen Gewinn drin, wenn ich überlege, dass eine Rezeptänderung, was ja in der Praxis sehr häufig vorkommt, man nicht nur ans Telefon geht und dann wieder keinen erreicht, weil in der Praxis gerade wieder eine Schlange ist, sondern das über die Möglichkeiten der TI umsetzbar ist, glaube ich, ist das ein großer Schritt. Ich kann gewisse Bedenken manchmal nicht so ganz verstehen.
Mhm. Also aus meiner Sicht, ich finde, die Entwicklung ist gut, ist auch richtig bedacht worden, aber manchmal ist die Umsetzung etwas schwierig. Ne? Man braucht ja zwei Karten, du hast ein Kartenlesegerät und bis du den richtigen Ansprechpartner, den Arzt angeschrieben hast, also es gibt schnellere Kontaktwege, sag ich mal.
Du hast völlig recht. Also ich meine, in anderen Gesundheitsbereichen hat man die TI ja auch schon angeschlossen. Mhm. Ich glaube, daraus kann man auch lernen. Aber ja, es ist natürlich ein komplizierter Weg und deswegen habe ich das ja gerade auch gesagt, wir unterstützen da, diesen Prozess zu gehen. Wir lassen den Therapeuten, egal ob jetzt im Physio-, Ergologo-, Podo-Bereich, nicht alleine und kann nur sagen, wenn jemand Herausforderungen mit dem Thema TI hat, ist er bei uns, bei QNECT in der Optadata-Gruppe richtig, wir helfen gerne und ich denke, auch wenn nicht alle zum 1.1.26 angeschlossen werden, das ist unmöglich gerade, sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass viele erst recht sich anschließen werden, wenn gewisse Ärzte, die es halt schon tun, auch sagen, nee, ich nehme jetzt eine Rezeptänderung nicht mehr über das Faxgerät an, sondern nur noch bitte über die TI. Und ich glaube, dann kommt der Zugzwang mehr. Ich denke aber, wir sind in so einem Transformationsprozess und ich finde es auch richtig, eine Deadline zu setzen. Mhm. Ich finde es allerdings auch richtig, dass es noch keine Sanktionen gibt. Mhm. Und mit Drohungen zu arbeiten, halte ich generell für falsch. Und deswegen, glaube ich, sollten wir alle gemeinsam an den Strang ziehen und versuchen, das Thema TI schnellstmöglich für die Branche zu lösen. Ja.
Wo siehst du die Zukunft der Digitalisierung in der Physiotherapie in diesem Kontext? Jetzt sagen wir mal, die TI wird ein Thema, wir alle schließen uns an. Mhm. Was kann man da noch erwarten? Was wird da noch kommen?
Jetzt habe ich keine Glaskugel, deswegen kann ich das nicht so ganz klar beantworten. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, dass das Thema TI und der Umgang damit ein Thema wird. Gehen wir mal von dem Thema TI zu KI. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, da wird auch noch eine Menge passieren. Mhm. Und ich glaube, wir sollten da sehr offen für sein. Weil wenn wir sagen, wir wollen die Physiotherapie in dem Fall verbessern, wir haben Herausforderungen, die du eben auch schon genannt hast, dann sollten wir offen sein für gewisse Lösungen. Also auch das Thema Erreichbarkeit am Empfang. Das Thema generell, auch in dem Bereich haben wir einen gewissen Fachkräftemangel, Kolleginnen und Kollegen am Empfang zu bekommen, weiß ich aus eigener Erfahrung, aus der Vergangenheit der Praxis, ist ebenso genauso schwer wie Therapierende zu gewinnen. Mhm. Und auch da wird das Thema KI uns irgendwann helfen. Also ich glaube, wir können da in dem Bereich Technologie und Digitalisierung einiges erwarten. Mhm. Gefühlt ist da gerade, nicht nur gefühlt, es ist ja so durch das Thema KI, ist da gerade sehr viel in Bewegung und denke, dass wir in den nächsten Jahren da noch einiges erleben werden.
Mhm. Das Thema KI, gerade im Gesundheitssystem, ist ja mit dem Thema Datenschutz ziemlich eng behaftet. Mhm. Siehst du da potenzielle Probleme?
Bestimmt. Also das wird sich dann zeigen, blöd gesagt, aber genau du hast eben gesagt, ja, ist ja alles kompliziert mit den zwei Karten.
Richtig.
Das ist aber der Grund, warum wir es auch machen. Wir müssen datenschutzkonform arbeiten und mit den zwei Karten als Beispiel und auch diesen Sicherheitssystemen, die dahinter stehen, entgeht man dem Risiko oder das Risiko wird deutlich gemindert, da Datenschutzlücken zu haben. Und Gesundheitsdaten sind sensibel und wir sollten auch so damit umgehen. Und dementsprechend kann ich wieder nur appellieren, die TI ist richtig und wichtig. Mhm. Ja, der Prozess ist langwieriger, dafür sicherer.
Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht von der Regierung KI-Initiativen geben wird in der Medizin, wo wir auch hier an Servern in Deutschland Software anbieten, eben für ärztliche Leistungen. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich noch ziemlich weit in die Zukunft gedacht. Denkst du, dass eben auch die Software wie Tivia und die Dienstleistungen von Optadata auch in der Zukunft die gleiche Bedeutung haben werden wie heute? Sprich, momentan erledigen wir ja die Abrechnung mit Tivia. Aber wenn die Abrechnung, sage ich mal, über TI komplett digital über interne Systeme erfolgen kann, wird Optadata und andere Software dann weiterhin notwendig bleiben?
Also ich denke, dass das Thema Software für uns unumgänglich ist, weil KI-Abrechnung, es muss ja trotzdem geprüft werden. Zum Stand heute sage ich, ja, es ist weiter notwendig. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel und ich weiß auch nicht ganz genau, was in 20 Jahren der Fall sein wird und wie digital wir generell aufgestellt sind. Man liest ja in Industriebereichen, Berufen, Lufthansa streicht 4000 Stellen, Bosch streicht so und so viele Stellen. Und das sind genau diese Stellen, die durch KI, durch Technologie ersetzt werden können. In unserem Bereich würde ich sagen, ist es noch nicht möglich oder ist es nicht möglich. Uns als Optadata Gruppe auch gut und Tevea ist da, das kann ich nur sagen, wir sind immer noch am Anfang. Wir sind eine Software, die jung ist, die sehr dynamisch wächst und wir haben einige Lösungen noch im Petto, die wir am Entwickeln sind und ja, wir freuen uns darauf, dass da viele Dinge noch passieren und wir entwickeln uns ja mit der Zeit. Das heißt, wir entwickeln ja für den Kunden, wir sagen nicht ohne Grund, von Therapeuten für Therapeuten. Weil wir auch intern bei Tevea alle Fachbereiche, alle Heilberufe abdecken und die Experten innehaben und gehen wir halt dann auch so dran. Und wir haben im Backlog einige Hausaufgaben noch zu machen, die wir sehr ernst nehmen. Und ja, wir werden da einiges noch entwickeln in die Richtung und ich werde mit der Zeit gehen.
Ja. Nun kommen wir langsam zum Schluss von dem Podcast. Es gibt ja auch viele Physiotherapeuten, die sich auch diesen Podcast anhören. Gibt es etwas, was du gerne jetzt einem Physiotherapeuten, der gerne vielleicht gründen möchte oder in die Selbstständigkeit einsteigen möchte, mal auf dem Weg mitgeben würdest?
Ja, also ich glaube, ein ganz entscheidender Aspekt ist, eine klare Entscheidung für sich zu treffen, mutig zu sein und Zeit einzuplanen. Und Zeit einzuplanen heißt, eine Immobilie richtig zu finden, das ich eben gesagt habe, sich vielleicht einen Mentor zu suchen, mit jemandem in Austausch zu gehen, seine Erfahrungen zu teilen, ich biete mich da auch gerne an, die richtige Software zu finden, den richtigen Abrechnungsdienstleister zu finden, da werbe ich natürlich gerne für die Optadata-Gruppe und für uns von Tevea. Nein, aber es geht darum, das Passende zu finden. Ja, man muss die Ausstattung schaffen, überlegen, was für ein Konzept habe ich. Ja. Und das braucht Zeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Das Gleiche ist natürlich, arbeite ich interdisziplinär, und da arbeite ich rein physiotherapeutisch zum Beispiel. Also das sind alles Aspekte, die müssen klar sein, die Finanzierung muss stehen. Dann natürlich solche Themen wie TI, wenn man jetzt gründen möchte, sofort mitzunehmen und gar nicht aufzuschieben. Und am Ende glaube ich, dass jeder Therapeut, der sich selbstständig macht, gerade oder eine Praxis, gute Zeiten bevorsteht, weil, wie wir schon gesagt haben, der Patientensturm ist da. Ich glaube, dann geht es dann alleine darum, eine gewisse Marktpositionierung herzustellen, clever zu überlegen, setze ich mich nochmal in eine Großstadt, wo schon ganz, ganz viele drumherum sind, oder gehe ich ein bisschen in die Randbezirke? Aber wie gesagt, das sind viele Fragestellungen. Ich kann nur sagen, wir von Tevea bieten den Gründerschnack an, wo wir zwischen 200 und 500 Gründer, potenzielle Gründer, allerdings aus allen Heilberufen, in den Gründerschnacks alle 3-4 Monate haben, wo wir wirklich unterstützen, Und es gibt viele tolle Möglichkeiten, Praxiswissen bei uns auf der Homepage von TWR, wo wir auch echt viel Input geben. Und wie gesagt, von Therapeuten für Therapeuten. Das heißt, das sind Beiträge, die aus der Praxis kommen und die vielleicht auch helfen, um erfolgreich zu gründen.
Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit und dein Engagement.
Gerne.
Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Hinterlasst ein Gefällt mir, einen Kommentar und teilt den Podcast mit dem Physio, der das Wissen braucht.